Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute unser Gast ist. Immer wenn ich ihn in seinen Rollen sehe, das hat was Tiefes, Hintergründiges, aber auch Neugieriges. Sensationell lustig, liebevoll in Die Discounter, faszinierend im Tätowierer von Auschwitz oder jetzt mit voller Hingabe in Der Sternstunde der Mörder. Und aus dem Norden stammt er auch noch. Jonas Neis, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Jonas.
Ja, vielen
Herzlich
Dank.
Willkommen.
Ja, bin froh, hier zu sein.
Wieder mal.
Ja.
Wir treffen uns fast jedes Jahr, könnte man fast
sagen.
Genau,
letztes Jahr war ich da vorne mit Pudeldame, mit meiner Band und habe live ein bisschen Musik gemacht. Ne?
Ja, über Pudeldame werden wir auch noch sprechen, über Musik, logischerweise. Interessantes Kapitel in deinem Leben. Aber sag mal, was könnte auf Tschechisch heißen, es freut mich sehr, dass ich wieder bei dir auf dem roten Sofa bin?
Also es freut mich sehr, wäre Tieschimie.
Teschimie ist doch schon mal gut.
Teschimie. Ja, das kann man ja einfach so sagen.
Teschimie.
Es freut mich.
Wir werden über das Tschechische gleich noch...
Das war doch jetzt so quasi Sternstunde der tschechischen
Mörderschaft.
Sprache.
Mörderschaft möchte ich fast sagen.
Ich wollte sagen, der Eloquenz der tschechischen...
Ja. Wir haben die tschechische Sprache gerade gekillt. So kann man es fast sagen.
Ja.
Das Problem ist, jetzt habe ich einen Zungenbrecher. Tschechisch.
Tschechisch, ja, aber... Genau, die wahren Zungenbrecher, die liegen auf jeden Fall in den tschechischen Wörtern. Ich hatte den 13. März auszusprechen. Das ist der Třetího března. Třetího března. Kde jste byl třetího března? Das hat mich alle meinen Schweiß gekostet. Also genau. Ja, ich habe ein bisschen was auf Tschechisch da gespielt in der Serie und auch tatsächlich schon fürs Casting für die Serie schon. Musste ich so wie ein Kind irgendwie englische Texte nachsingt, habe ich ein Casting gemacht auf Tschechisch und habe es einfach so lautmalerisch gelernt. Genau.
Ist toll. Werden wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Jo. Gehört zur Sternstunde der Mörder. Mhm. Nochmal was, eine ganz andere Frage. Hast du gestern Abend oder heute Vormittag nochmal extra getankt, bevor die Benzinpreise angehoben werden?
Getankt? Oh nee. Nee, ich bin in guter alter Tradition meines besten Freundes, David Grabowski, fahre ich immer Strich vor Rot.
Strich, es wird immer nur für 10 Euro getankt.
Ja, genau.
Egal wie viel. Also tankst du viel? 10 Euro.
Immer nur. Die Angst fuhr bei David immer, als ich auf dem Beifahrersitz war, in seinem lila Opel Corsa B, fuhr die Angst immer mit, dass wir es noch schaffen. So. Aber er sagt, das ist vertrau dem Auto. Und irgendwie hat das abgefärbt. Ja.
Ich habe das Gefühl, wir werden die nächsten 40 Minuten immer hart am roten Strich sein. Immer hart am roten Strich sein.
Auf dem roten Sofa und kurz vorm roten Strich.
Reden wir über angenehmere Dinge. Über deine Karriere zum Beispiel. Dennis de Sousa mit ein paar Karrierestationen. Jonas Ney.
Ja, ich verspreche dir. Ich verspreche es.
Seine Präsenz. Seine Ausdruckskraft. Sein Charme.
Und Sie?
In der Ruhe liegt bei ihm ganz besondere Kraft.
Ich habe Angst vor 3.
Aber Jonas Ney kann auch anders.
Scheiße! Du Vollidiot, du blödes Arschloch! Scheiße!
Und er hält dafür mit Anfang 20 Fernseh- und Grimme-Preis. Schon als Teenie stand der Lübecker vor der Kamera. Gründete eine Schülerband, mit der er auch heute noch Musik macht. Als tschechischer Polizist ist er nun im besetzten Prag auf Mördersuche.
Wo waren Sie am 3. März?
Im Krankenhaus.
Schauspieler und Musiker Jonas Ney.
Selber, ja. Ja. Karel Gott musste ich tatsächlich auch auf einmal kopieren. Weil die wollten für die Rolle ja nicht nur wissen, ob ich das hinbekomme, auf Tschechisch zu spielen, sondern auch, wie es wohl klingen mag, wenn ich einen tschechischen Akzent mache. Und dann haben sie mir tatsächlich Karel Gott gegeben in einer Talkshow wie dieser. Und ich sollte den Text, den er da spricht, einfach auch einmal aufnehmen und einschicken als Casting sozusagen. Ja, nein.
Die goldene Stimme aus Prag. Mhm. Jetzt am Karfreitag ist es soweit, da kommt das Ganze ins Fernsehen. Die Stunde der Mörder.
Die Sternstunde.
Die Sternstunde. Ja, ich wusste, genau. ich wusste, als es raus war, die Sternstunde.
Der leere Blick. Ja, Stunde, ich glaube, da fehlt... Ja.
da fehlt doch der Stern, doch die Sternstunde der Mörder am Karfreitag.
Ja.
Dein Ermittler, das ist, spielt Anfang 45, 1945, dein Ermittler, der Mörder war. Mhm. Mit was für einem Fall hat er es zu tun?
Es ist ein Serienkiller, der dieses Machtvakuum und dieses Chaos am Ende der Besetzung in Prag ausnutzt, um seinen persönlichen Rachegelüsten Frauen gegenüber, also misogynen Rachefantasien nachzugehen. Und genau, und mein Charakter, Jan Morava, arbeitet gezwungenermaßen mit einem Polizisten der Gestapo zusammen, der dort in die tschechische Polizei gesetzt wird, um herauszubekommen, ab welchem Punkt die tschechische Polizei sich eventuell gegen die deutschen Besatzer verbünden und ja, sich quasi gegen die wenden könnte.
Dieser Ermittler heißt Bubak.
Ja.
Und ihr erzählt das am Karfreitag aus unterschiedlichen Perspektiven. Das sind nämlich 4 Folgen. Mhm. 45 Minuten, die direkt hintereinander gesendet werden, aber aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Wie geht da dieser Erzählstrang?
Ja, also zuerst einmal ist es eine Serie, die auf Basis eines Romans von Pavel Kohut, einem tschechischen Autoren, beruht. Und auch dieser Roman wird aus 3 verschiedenen Perspektiven erzählt, nämlich der von Jan Morava, also einem tschechischen Kommissar, Bubak, dem Gestapo-Offizier, und aber auch aus der 3. Perspektive, die wir nicht einnehmen in der Serie, von diesem Serienkiller. Und das wurde jetzt adaptiert als eine Serie, in der wir sozusagen vor allen Dingen 2 Perspektiven, also die meines Charakters und die des Gestapo-Offiziers, sozusagen diese Zeit erleben und erleben, wie sie und auch ihre Partnerinnen versuchen, ihr eigenes Schicksal in gewisser Art und Weise in die Hand zu nehmen und sich in dieser völligen Zeit der völligen Unordnung an das zu klammern, was sie können, nämlich ihre Berufung, ihren Beruf, diesen Fall zu lösen. Und das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise, steht das im totalen Kontrast zu dieser kompletten Rechtlosigkeit und Willkür, die ansonsten das ganze Umfeld prägt. Also die ganzen Morde, die tagtäglich passieren. Aber sie beißen sich halt in diesen einen Fall fest. Und dann geht es viel darum, wie sehr die beiden sich eigentlich zwischenmenschlich vertrauen können oder auch nicht.
Ja, und auf der einen Seite gibt es diesen schrecklichen Mord. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch große Gefühle. Also es entstehen ja jeweils Liebesbeziehungen, die auch eine große Rolle spielen.
Ja, also ich habe mit einer tollen tschechischen Schauspielerin, Diana Dolinkova, zusammengearbeitet. Das war sehr toll, mit der hatte ich auch die meisten tschechischen Szenen dann, also tschechischsprachig. Und sie, also ich konnte kein Tschechisch, sie konnte kein Deutsch, sie musste dann Deutsch spielen. Und das war ganz toll, weil man natürlich dann wahnsinnig viel miteinander im Vorhinein gearbeitet hat und versucht hat, sich maximal zu unterstützen, dass man irgendwie diese Szenen miteinander gut hinkriegt und das authentisch ist.
Ja.
Und es ist immer noch so, dass sie mich anruft, weil sich in Tschechien rumgesprochen hat, sie könne wohl Deutsch und sie wird jetzt immer wieder für deutsche Rollen angefragt. Und dann sage ich mal, völlig verzweifelt, Jonas, die habe ich schon wieder für Deutsch, könntest du mir das mal einsprechen? Können wir das mal? Und dann ich sage, ja klar, ich helfe dir und so. Dann haben wir, sie hat auch tatsächlich ja schon wieder eine Rolle bekommen auf Deutsch. Ja, das soll jetzt kein Bewerbungsschreiben meinerseits für die nächste tschechische Rolle sein, aber das war eine tolle Zusammenarbeit mit Diana in ganz besonderen, weil das natürlich eine unheimlich besondere Konstellation ist, wenn du eigentlich nur auf Sprachen spielst, die jeweils andere Person nicht beherrscht. Also
ja, es ist,
das war,
du musst ja auch reagieren können irgendwie. Ach, also, da spielt ja der Mimik wahrscheinlich noch eine viel, viel größere Rolle.
Ganz genau, das, was tatsächlich zwischen den Zeilen passiert, ist dann das, was wirklich, wirklich spannend und menschlich und wie du sagst, auch durchaus romantisch sein kann und toll. Das sorgt für die Lichtblicke in einer sonst sehr, sehr düster erzählten Welt. Und
tauchen wir noch mal kurz ein in diese düstere Welt. Kleiner Vorgeschmack, Sternstunde der Mörder, Karfreitag, 20.15 Uhr.
Pro tebe?
Ja.
Yeah. Maminky?
Tak co? Máte ho?
Ještě ne. Když Němcům nedám pachatele, nechají za to píkat nevinné. Tak jak to dělají vždycky.
No a co chceš teď dělat?
Ještě nevím.
No a co takhle požádat o pomoc veřejnost? Třeba někdo něco viděl.
To nejde. Kvůli gestapu. Nachrichtensperre.
Ja, Nachrichtensperre.
Als ich deutsche Wort, was ich in der
ja, ja, das ist aber interessant, nicht, dass jetzt Sie zu Hause denken, da wird ja die ganze Zeit Tschechisch gesprochen, nur mit Untertiteln. Das ist nicht so. Das entwickelt sich im Endeffekt im Laufe der Serie, je mehr man da so reintaucht und das vielleicht für sich auch gar nicht mehr so richtig wahrnimmt.
Ja, es ist tatsächlich ja auch historisch bedingt so gewesen, dass die tschechische Polizei auf Deutsch kommunizieren musste. Natürlich auch, um mögliche Revolutionsbestrebungen sozusagen zu unterbinden. Also letztlich wurde da auch die deutsche Sprache als eine Art von Gängelung eingesetzt.
Ja, klar.
Und wir bewegen uns dann aber in den letzten Tagen, wo noch nicht klar ist, kommen jetzt die Amerikaner oder die Russen zuerst in Prag an, bewegen wir uns in einer Welt, in der dann sozusagen die tschechische Sprache auch wieder als Code genutzt wird, um sich gegenseitig zu versichern, okay, wir können jetzt ganz kurz einmal offen miteinander sprechen, wann machen wir was, wie verhalten wir uns den Besatzern gegenüber, was gibt es für uns noch für Optionen, und ohne viel spoilern zu wollen, dann kommt's in der tschechischen Sprache passiert sowohl das ganz Intime zwischen mir und Jitka, als auch dann alles, was
mit dem Fall.
Mit dem Fall. Mit dem zwischenmenschlichen der tschechischen Bevölkerung zu tun hat.
Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, Buback, der Gestapo-Ermittler, ist dann immer so ein bisschen raus.
Ja, ja, genau. Das ist ja der Sinn der Sache. Bei dem Buch tatsächlich ist es so, also bei dem Roman ist es so, dass am Ende, das kann ich ja spoilern, weil es ist ja in unserer Serie nicht so, am Ende rauskommt, Buback spricht tatsächlich auch Tschechisch.
Ah.
Wir haben es nicht so.
Wir haben sehr viel über Tschechisch gesprochen, über die tschechische Sprache. Ja. Und da gibt es jemanden, und die dürfen wir nicht außen vor lassen, der hast du viel zu verdanken, gerade was dieses Sprachgenie angeht, nämlich Aneška.
Aneška.
Ja. Aneška. Aneška, und hier ist Aneška.
Liebster Jonas, ich grüße dich ganz, ganz herzlich aus Prag. Ich stehe hier gerade vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks. Da siehst du den Datum 1945, 5. Mai, wo das Ganze stattgefunden ist, der Kampf um den tschechischen Rundfunk. Und wir üben jetzt zusammen deinen Lieblingssatz. Musím se dostat nahoru do patra a najít to studio. Udržíte pozice, zvládnete to. Und du musst das jetzt den Zuschauern der ARD übersetzen. Ganz, ganz herzliche Grüße aus Prag und viel Spaß beim Gucken Sternstunde der Mörder.
Oh, Aneška. Falls du das jetzt siehst, das hat mich ganz doll gerührt. Ich muss das jetzt übersetzen. Musím se dostat nahoru do patra a najít to studio bedeutet, ich muss nach oben ins Obergeschoss und
richtig?
Das Studio finden.
Ja.
Udržíte pozice heißt, haltet die Positionen. Svládnete to bedeutet, schafft ihr das? Könnt ihr das? Ja, schafft ihr das? Würde das
bedeuten. Ja, mega. Ich hatte es mir natürlich aufgeschrieben, logischerweise, weil ich...
Stimmt.
Aber es stimmt tatsächlich.
Stimmt.
Es stimmt tatsächlich. Ja. Ich muss nach oben gehen und das Studio finden. Halten Sie die Position, schaffen Sie das.
Ja. Ja.
Aber der schwierigste Satz, der bleibt einem doch haften.
Ja, das ist so, ja. Das war schön, weil ich habe wahnsinnig viele Sätze da gelernt, die ich in meinem Leben nie wieder gebrauchen kann, auch wenn ich nach Prag gehe. Also es war so wahnsinnig viel militärisches Sprech. Aber ich habe natürlich dann auch vorher, so gut es geht, die Basics gelernt, um irgendwie klarzukommen. Und wir haben ja tatsächlich nicht in Prag gedreht, sondern in Wien.
In Wien habt ihr gedreht, ne?
Genau, aber ich habe zuvor für die Serie Messiah Superstar von Join in Prag gedreht und Berlin erzählt. Also es ist wild, aber ich hatte da dann die Chance, mit dem tschechischen Team ganz viel zu sprechen. Und ich habe die dann genötigt, immer schon morgens in der Maske mit mir auf Tschechisch zu kommunizieren. Und da habe ich tatsächlich sehr viel gelernt nochmal so. Und habe dann Aneška auch getroffen, die lebt in Prag. Und dann haben wir uns da das erste Mal dann wirklich physisch, sie hat mich schon vorher dann per Zoom und so, aber da haben wir uns das erste Mal dann getroffen am Set. Und haben dann die ganze Zeit geübt. Und Diana Dolinkova, die Jitka spielt, die habe ich dann da auch getroffen. Und ich kam schon ganz gut in Flow, bevor es dann losging. So.
Ich verliebe mich gerade ins Tschechische.
Ja,
muss ich ehrlich sagen,
es klingt so schön.
So warm an irgendwie.
Oh.
Ganz toll.
Und man kann sich auch ganz doll in die tschechischen Menschen verlieben, die man da trifft. Das sind so so warmherzige, lösungsorientierte, tolle, flexible, kreative Menschen, die ich da kennengelernt habe in meiner Zeit in Prag. Und dann ja auch in der Zeit in Wien, wo wir aber mit tschechischen DarstellerInnen zusammengearbeitet haben. Es war einfach.
Du bist auch häufig von Wien zurück nach Hamburg, nach Norddeutschland gefahren. So zur Familie. Ganze Familie wohnt ja da in Norddeutschland, Raum Lübeck. Jupp. Und natürlich ging es auch darum, dass du möglicherweise zum Einsatz kommen musstest.
Ja.
Mit dem Ball.
Ja. Ja,
das darf man ja nicht vergessen. Nee. Wochenende ist immer Spieltag.
Ja, ja.
Es geht um Handball. Und wir möchten ihn jetzt, bevor wir beide loslegen, wir möchten ihn jetzt einen jungen Mann und seine Familie vorstellen. Handballer, Unfallopfer, Rollstuhl. Sabrina Pfeiffer und die Frage, nächste Station Trainer?
Der 6 Monate alte Rocky soll schon bald Aufgaben übernehmen, die für John Wolter bis vor kurzem selbstverständlich waren. Bis zu dem Tag, der alles veränderte. Sein Vater erinnert sich.
Da vorne auf dem Gehweg, da lag sein Fahrrad. Und das ist die Markierung von John.
Der 20. September 2024. Nur wenige Meter von seinem Zuhause in der Gemeinde Vorbein im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Da passiert es. Ein Auto erfasst den damals 14-Jährigen auf seinem Fahrrad und schleudert ihn durch die Luft.
Mein rechter Lungenflügel war gequetscht. Mein Sprunggelenk war doppelt gebrochen, rechts. 3 Wirbelbrüche. Blutgerinnsel hatte ich im Kopf.
Er liegt knapp 2 Wochen im Koma, muss beatmet und 2-mal wiederbelebt werden. Er ist querschnittsgelähmt.
Die Ärzte haben gesagt, ich werde so bleiben, da wird nichts mehr kommen. Aber ich höre auf die einfach nicht. Ich mache mein Ding, ziehe die Therapien durch und hoffe einfach, dass es besser wird.
Immer an seiner Seite seine Familie. Der neue Alltag anfangs eine Herausforderung.
Das war einfach zu viel Input, zu viel. Ne? Die alle 4 Stunden Seitenlagerung. Denn Kathetern, Medis, man hatte immer Angst, dass man irgendwas vergisst. Ne? Aber mittlerweile hat sich da alles eingepegelt, läuft.
Also mehr ist Papa zu Hause mit ihm. Ich bin grundsätzlich eigentlich nur unterwegs. Ärzte, Ämter, Versorgung, Kathetermaterial, das alles zu besorgen.
Plötzlich so abhängig von den Eltern zu sein, für den Teenager nicht leicht.
Für mich war es ganz schlimm. Ich habe eigentlich alles alleine gemacht und dann auf einmal veränderte sich alles.
Seine Eltern haben beide ihre Jobs aufgegeben. Anders wäre es kaum möglich, denn John möchte keine fremde Pflege. Alle 3 Stunden muss er liegen. Mittlerweile ist er ins Elternschlafzimmer gezogen und das Haus barrierefrei umgebaut.
Willst du noch dein Handy haben?
Seine Lieblingstrikots hängen über dem Bett, die Pokale im Blick. 11 Jahre lang hat er Handball gespielt, war mehrfach Torschützenkönig. Wollte Profi werden.
Einfach den Ball in der Hand zu haben und loszulegen. Wie viele Tore da fallen, die ganzen Techniken und Spielzüge, ich finde das so faszinierend einfach. Jedes Wochenende waren wir unterwegs zu spielen nach Brandenburg, Rostock. Ja, ich hatte in der Woche auch so 2-3 Mal Training.
Seine ganze Familie war im Handballfieber.
Man ist ja körperlich mit auf dem Feld, wenn man zuguckt bei den Kindern. Und Handball kann man einfach nicht beschreiben. Derjenige, der das kennt oder spielt, der weiß, wovon man redet. Und das hat Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Man hat auch richtig mitgeschrien alles.
Die als Eltern standen mehr unter Adrenalin, wie er selber, der gespielt hat. Ne? Weil wir mehr, ha, du mach doch mal.
Heute Nachmittag wollen sie zum Verein fahren. Doch schon das Umsetzen des 1,90 Meter großen John ist ein Kraftakt. Eine Spendenaktion soll helfen, für einen Bus, in den er mit dem Rollstuhl direkt reinfahren kann. Seine Vereinskollegen unterstützen ihn und suchen Spender.
Wir sind halt eine große Handballfamilie und sobald man da irgendwo unterstützen kann, dann tun wir das auch. John war eigentlich jede Minute hier in der Halle und da hat halt sehr, sehr, sehr viel Potenzial geschlummert, was man halt hätte noch rauskitzeln können und dann kam halt leider dieser Tag her.
Trotz allem, John Wolter hat ein neues Ziel, Handballtrainer. Denn aufgeben? Für ihn keine Option.
Super Idee, wir drücken die Daumen, John. Und was ich interessant fand, diesen Satz, wir sind so eine Familie, Handballfamilie. Ja. Kennst du das auch so, dass dein Verein ein bisschen Familienersatz teilweise auch
ist? Ja, das ist total so. Also ich finde das total rührend, weil bei meinem Handballverein ist es auch so, die treffen sich dann auch und decken einmal komplett das Dach, wenn jemand umzieht. So, ne? Und, ja. Das ist, und es gibt keinen Also es gibt wirklich kein Training, zu dem ich komme, ohne dass ich einen blöden Spruch an den Kopf kriege. So. Und ich fühle mich jedes Mal immer ja, wahnsinnig wohl. Ich denke, so, kriegt jeder einen ab. Und das ist halt wie in der Familie. So,
keine Ahnung, dazu.
Wie mit in dem Fall ja, weil es dann ja nur Männer sind, halt so wie unter Brüdern. Irgendwie
so. Komm her, jetzt wollen wir mal. So, also, ich muss
du willst jetzt
mal
werfen, ja?
Jonas ist tatsächlich guter Handballspieler. Guter Handballspieler schon seit der Kindheit, kann man sagen. Und wir wollen einfach mal. Wollen wir was zeigen?
Ja, was willst du denn zeigen?
Ja, zeig was.
Machen, Herr Lack.
Ja, komm her. Also, du musst erstmal.
Was willst du denn machen?
Du musst werfen.
Du, da jetzt
du musst werfen. Komm, du musst werfen.
Und du bist
ich
Torwart.
Ich mach Torwart.
Und muss ich jetzt in irgendeinem.
Hallo, 7 Meter da.
Ja,
ist gefühlt 7 Meter. Es sind ja weniger.
Na gut. Ha? Ja, alles
klar. Und?
Hopp. Oh, der war aber unterdurch, ne?
War unterdurch?
Oder? Wolltest du auch noch einen werfen?
Ja, gleich. Aber ich habe ja nicht so eine Klebe wie du.
Ja, geil. Guck mal. Da habe ich so als E-Jugend, würde ich sagen, oder Minimix oder so. Guck mal, da kommt einer angerollt.
Ah, oh. Latte. Ja. Egal, lass liegen. Komm her, nimm den.
Dafür kriege ich auf jeden Fall auch einen blöden Spruch, wenn ich wieder da bin. Willst du auch noch mal werfen?
Könntest du, komm her, wir haben vorhin in der Probe hier intern unter Kollegen, haben wir einfach mal geübt im Wurf, also im Fliegen quasi, im Sprung, einen Ball.
Ja?
Ich will mal gucken, okay, du springst und ich werf dir zu. Und
mal los. Nein! Schade, schlechter Pass.
Noch ein, komm, noch ein.
Ach, herrje, Henna, du machst Sachen.
So, und?
Na, dann mal los.
Ja,
zack.
Und auch noch oben rein. Und zack. Auch noch oben
so,
rein.
So, willst du jetzt auch noch werfen?
Ich muss auch noch einmal werfen.
Das ist richtig großes Entertainment.
Weißt du?
Quasi schlag den Hinnack.
Ja.
Soll ich dir das den jetzt?
Allerdings eine einfache Disziplin.
Ja, soll ich dir den jetzt halten, oder was?
Oh, hallo? Du hast doch gesagt, du wirst einen durchlassen.
Katze, okay, alles klar, ja.
Hallo.
Ich fand dich gut.
So,
ich habe ja nun auch nicht getroffen.
Komm,
herzlichen
noch mal.
Dank für diese sportliche Einlage.
Aber erzähl mal, tatsächlich, du bist aktiv noch dabei.
Also, ja. Ja, ich, ja, absolut. Ich bin aktiv dabei. Und ich darf aber immer nur spielen, wenn ich gerade nicht drehe. Das ist immer so ein bisschen so ein Ding. Aber ich drehe gerade nicht und ich bin voll am Spielen. Und es macht mega Bock. Und es ist total wichtig, weil, keine Ahnung, das ist so, das ist ein Ort, an den kommt man, wenn man in so eine Halle geht. Und es ist irgendwie wie, keine Ahnung, wie so eine, das ist wie Rangeln mit Regeln, weißt du, wie unter Brüdern. Rangeln unter Brüdern. Da hast du ganz klare Regeln und du hast so ein ganz klares Ziel. Da fliegt dann so ein Ball und den musst du fangen oder im Zweifel, das werden meine Jungs alle bestätigen, den muss man ihn sofort reinwerfen. Man muss sofort werfen.
Sofort.
Wenn ein Ball kommt, muss man sofort werfen. Genau. ich finde das total schön. Also keine Ahnung, ich mache das ja seit ich echt so bin, auch beim gleichen Verein. So, den werde ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber so, die kennen mich halt echt zum großen Teil, kennen die mich halt echt noch so der Fall.
Ja, die spielt ja auch so Liga. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Also ihr spielt ja schon Liga. Ne?
Wir spielen Liga.
Also das ist jetzt hier nicht mal eben nur so eben. Ne?
Ja, nee, da geht's schon um viel. Da will man nicht aufsteigen, aber man will gewinnen.
Was sagt das über deine Heimatverbundenheit auch aus?
Ja, für mich ist das total Heimat. Also dieser, ja, das ist jetzt sehr kitschig, aber dieser Geruch, wenn ich in diese Halle reinkomme, oh, das ist halt einfach irgendwie, diesen Geruch kenne ich, seit ich Pampers getragen habe. So. Und das ist halt irgendwie. Das ist für mich, das ist der Inbegriff von zu Hause. Deswegen spiele ich auch tatsächlich immer wieder, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich dann nur, weil ich dann nicht trainiert habe und so, dann nur eine Weile auf der Bank sitze oder so. Oder wir spielen dann Fußball auch zum Warmmachen oder so. Dann einfach mal nur eine Runde kicken oder so. Dann ist das einfach irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwie ist Heimat und Zuhause ja auch so bekannte Gesichter und bekannte Gerüche und bekannte Klänge und all das, das Quietschen auf dem Boden, der Geruch von Harz,
das
von
Alpenharz. Quietschen auf dem Boden.
Ja, natürlich. Ja, voll. Oder die knarzenden Dielen. Wir sind also auch in so einer ehemaligen BGS-Halle unterwegs. Das ist auch so alte Holzdielen. Tatsächlich ist es, keine Ahnung. Und dann der schöne Duft. Nein, aber es ist, ja, die bekannten Gesichter, das ist natürlich, das ist der Inbegriff von nach Hause kommen. Das ist so. Ja.
Das ist so reale Welt.
Das ist so echt, ne? Oh, das ist so echt und das ist so. keine Ahnung, den kannst du auch nichts vormachen, den Jungs. Ne? Oh. Also, Das ist ja so. Genau, die kennen mich halt schon ewig und das ist halt total schön. Also, wo hat man schon noch solche Verbindungen? Wie gesagt, wo hat man Verbindungen, wo sich Leute treffen und sagen, komm, stellst einen Kasten Bier hin und wir decken dir jetzt das Dach. Ja. So, das würde ich niemals in Anspruch nehmen, weil ich bin im Zweifel derjenige, der gerade unterwegs ist und nicht mit das Dach decken kann. Aber alleine, dass ich da auftauchen darf, immer wieder, wenn ich dann lange gedreht habe im Ausland, auftauchen darf und die sagen, oh, ist er wieder der Schausteller.
Der Schausteller. Der Schausteller ist schön.
Und genauso wie du dich jetzt gefreut hast, freuen die sich auch jedes Mal über den Spruch. Ja, ja. Jedes Mal.
Ah, der Schausteller. Pass auf, aber der Schausteller.
Scarlett nennen sie mich.
Pass auf, der klimpert auch ein bisschen. Ne? Ich versuche es mal so zu sagen. Der Schausteller klimpert auch.
Das macht er. Der Schausteller muss sich auch seine Klimperfinger immer abtapen, wenn wir mit Bagge spielen, mit Harz spielen. Weil
Sonst bleiben die dann demnächst.
Ich laufe da immer wie so ein Pantomime-Spieler, laufe ich immer aufs Feld, weil mir sonst immer die Fingerkuppen abfliegen. Ich habe einfach zu zarte Finger. Ich hätte den
Sport. Wir wollen jetzt über Jazz sprechen, weil du hast Jazz-Piano studiert. Ja. Und dafür versuchen sich Philipp Kafsack, es bleibt amüsant, möchte ich Ihnen sagen, Philipp Kafsack und Christian Papisch einmal am Lebensgefühl Jazz, und zwar das in den unterschiedlichsten Facetten.
Spontane Soli, ausufernde Improvisation und ein mitreißender Groove. So geht Jazz, oder?
Ich muss immer an einen Albumtitel von Ärzten denken. Jazz ist anders. Das beschreibt so mein Gefühl ganz gut. Sehr besonders. Aber ich kann es nicht so richtig greifen.
Böse gesagt, es ist für mich immer so ein bisschen dudelig, ohne richtiges Ziel. Aber ich müsste da auch noch mehr eintauchen, um es wirklich verstehen zu können.
Und wo ginge das besser als im Birdland, einem der ältesten Jazzclubs Hamburgs, berühmt für seine Jam-Sessions?
Die Melodie wird nicht unbedingt Ton für Ton genau so gespielt, wie sie mal komponiert worden ist, sondern in dem Moment einfach gefühlt und es lebt irgendwie.
Was noch dahinter steckt, wollen wir jetzt herausfinden. Dafür spreche ich mit Matthias Bosch. Er spielt seit über 30 Jahren Jazz und organisiert Jazz-Workshops.
Wenn man nicht weiß, was es ist, dann ist es Jazz. Was allen Arten gleich ist, dass die Noten swingen, also nicht da, 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 das ist Klassik. Und Jazz wäre da, 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 da.
Und so ein wenig Jazzen.
Nochmal.
Kann sogar ich.
Ja, falsch.
Am Klavier oder ich?
Ich.
Ah. Das ist gut, hauptsächlich ich.
Dass Jazz noch mehr sein kann als Musik, erlebe ich beim Lyrical Jazz Dance mit Jessica Stiller, genannt Jessica.
Wahnsinn, also bei Jazz Dance hätte ich eher so an Aerobic gedacht, aber das ist ja doch nochmal ganz anders.
Jazz hat den Ursprung im afrikanischen Tanz und Lyrical Jazz ist quasi die langsame Form des Jazz, die poetische Form. Take.
Nimm.
An Angel.
Ein Engel.
Heißt, der Text der Musik wird in Bewegungen übersetzt.
Five. Ja, man muss den Text einigermaßen verstehen, damit man noch mehr reinschieben kann an Emotionen. Ja.
Sechs, für mich ganz schön komplizierte Bewegungen.
Es wird ein Ohrwurm für dich. Ja,
ist jetzt schon.
Bei Matthias und seiner Band darf ich jetzt sogar mitjammen. Deswegen schnell ins Jazz-Outfit.
Stimme ist toll, weil sie ja das Instrument des Körpers und der Seele in die Umwelt ist.
Okay, fühlt sich sehr komisch an.
Statt auf klassische Jazzmusik setzt der Lyrical Jazz Dance eher auf modernen Pop mit unmissverständlichen Texten.
Man kann ja im Tanz die Stimme nicht benutzen und da kannst du sehr viel mit deinem Körper ausdrücken. Leid, Liebe.
Und dann geht's auch für mich ins Jazz-Outfit. Während ich beim Wohnzimmerkonzert meinen großen Auftritt habe.
Ich finde das so angenehm, dass einfach, ich wusste plötzlich nicht mehr meinen Einsatz, kommt das Saxophon dazu und man merkt sich, jetzt bin ich wieder dran. Cool.
Und ich finde, du hast Potenzial. Eine schöne Stimme. Einfach dranbleiben.
Dran bin jetzt auch ich. Mit einer kleinen Performance auf dem Tanzparkett.
Mir fehlt, glaube ich, echt so ein bisschen noch das Selbstvertrauen, das so umzusetzen. Aber macht Spaß.
Das ist für einen Anfänger noch schwierig, das zu verbinden, die vielen Bewegungen mit den Emotionen. Aber du hast das sehr gut gemacht in der ersten Stunde.
Zurück im Birdland. Wirklich anwenden können wir das Gelernte hier zwar nicht, aber das Lebensgefühl Jazz ist für uns in jedem Fall spürbar geworden.
So, großartige Performance der beiden, muss ich zugeben. Lebensgefühl Jazz, was bedeutet für dich das Lebensgefühl Jazz?
Ja, ich verbinde so mit Jazz. Ich habe Jazzpiano als Hauptfach in Lübeck studiert und da gibt es so einen Jazzclub, das CVJM. Und das Funambül, so relativ nah aneinander an der Hochschule. Und da hat man sich dann ab und zu getroffen und so seine ersten Jam-Sessions gemacht. Mhm. Da kommt man dann zusammen, da sitzen dann so alteingefleischte Jazz-Liebhaber irgendwie so bei einem Bierchen abends. Und dann wird mehr oder minder gut dann zusammen gespielt. So Jazz-Standards, die man so kennt. Und ich fand immer dieses Gefühl von, jetzt setze ich mich da hin und guck mal, was so von den anderen drumherum kommt und diese Stimmung, die generell in dem Raum von so wirklicher Aufmerksamkeit auf das Musikalische ist, das gibt es, glaube ich, nur im Jazz und in der Klassik auch. So dieses Gefühl von, ich lasse mich jetzt so zu 100% so von dieser Musik so treiben, sowohl bei den Spielenden als auch bei den Zuhörenden. Das finde ich irgendwie so ganz, ganz toll, weil ja gerade im Jazz dann vieles einfach im Moment passiert. Das ist dann nochmal anders als bei der Klassik. Meistens.
Ja, es ist halt diese Improvisation, dass man reagieren kann auch auf andere Musiker und dann gemeinsam mitgehen kann. Du bist ja auch musikalisch mit Pudeldame sehr aktiv. Du
ja, hast das sind Band, auch alles ne? Jazzer übrigens.
Alles Jazzer? Ja. Es ist keine Jazzmusik, würde ich sagen, nee. Die er macht. Aber wir hören mal kurz rein. Schönes Video, was tatsächlich auch bei den Dreharbeiten in Wien entstanden ist. Der Song heißt Jojo.
Ah, ja.
Und soll so ein bisschen, ich glaube, so On-Off-Beziehung, so sich näher kommen, wieder entfernen und diese Richtung ausdrücken.
Hast du gut zu sagen. Ja?
Doch manchmal fühlst du auch dasselbe und dann passt es grad für beide. Einfach so, wie ein Jojo, wie ein Jojo.
Ja, das ist einfach, macht Spaß zuzuhören, finde ich, oder?
Ja.
Man sieht auch euch an, dass ihr Spaß daran habt. Ne?
Total, ja. Also genau, Pudeldame ist für uns alle auf jeden Fall eine große Quelle an Spaß und Freude. Und dieses Musikvideo, was da während des Drehs in Wien entstanden ist, das war Jitgas Wohnung, das Motiv sozusagen. Und da habe ich in der Mittagspause die Kameradepartment quasi, Philipp Peschlow und seine Jungs und Mädels gefragt, ob wir nicht in der Mittagspause, ich hätte mir da sowas überlegt, ob wir da nicht was drehen können, dann haben wir das so gemacht. So. Ist dann ist so das ein oder andere Musikvideo ist auf die Art und Weise entstanden.
Gemeinsam mit einem Mitstreiter von Pudeldame, David Grabowski, schreibst du auch Filmmusik. Du schreibst häufig, ja, oder ich sag mal so, ihr macht das gemeinsam im Austausch, also schickt euch auch immer Soundfiles hin und her. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, du wirst wahrscheinlich oder ihr werdet wahrscheinlich niemals eine Tatortmusik schreiben. Es ist, kam jetzt neulich raus. Es kam neulich raus, aus höchster Hand berufen.
Ach so, das ist ein Zitat. Ne?
Von Werner Zimmer.
Von dem Werner.
Von Werner Zimmer, der berühmte Zimmer. Filmmusikmacher aus
Werner Zimmer. Ja, das hat mir Hans Zimmer tatsächlich gesteckt. Also er hat nämlich mal Musik gemacht für eine Serie, in der ich mitgespielt habe, The Tattooist of Auschwitz. Und den habe ich dann getroffen und war dann auch so ein bisschen starstruck, muss ich sagen. Und da schnackte dann aber direkt auf mich los und sagte, ich würde ja auch David und so, ihr könnt auch vorbeikommen bei mir in Los Angeles, kommt mal vorbei. David ist dann da auch wirklich hingegangen. Zu Bleeding Fingers und so. Und ich habe auch angefangen wie ihr und ist alles gut. Ihr werdet nie einen Tatort machen, weil der Zug ist abgefahren. Das war bei mir auch so. Ja, habe ich erst mal so Sachen gemacht und dann bis heute keinen Tatort. Saude kein Tatort gemacht. Das wird bei euch auch so sein. Und ja, tatsächlich hat David jetzt schon ein paar Polizeirufe gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat da was in den, ja, in den Orbit geschickt.
Und der Hintergrund ist, weil Hans Zimmer auch keine Filmmusikkomposition studiert hat. Und du hast es auch nur als Ausbildung
richtig
gemacht.
Das ist doch, das war genau, das war die das Argumentation, war der Grund, dass er sagte, er hatte es nicht studiert und deswegen wurde es ihm nicht zugetraut. Ne? Ja. Ja, ja, dann wird das nichts. Dann mit dem Tatort. Aber
es gibt ja viele andere schöne Sachen. Viele andere schöne Sachen. Vor einiger Zeit schon ausgestrahlt, müssen wir noch unbedingt darauf hinweisen, aber immer noch in der Mediathek. 100 Jahre Siegfried Lenz. Was würdest du tun? Diane Zwing.
Siegfried Lenz, ein Geschichtenerzähler, der die Massen bewegte. Er war das moralische Gewissen der Nachkriegsliteratur. Hinter seinem Erfolg steht ein Werk, das bis heute Fragen nach Schuld und Pflicht stellt. Jonas Ney verkörpert eine seiner literarischen Figuren. Als Inspektor Tondi sucht er nach Spuren seines Schöpfers in der Gegenwart. Anhaltspunkte bietet ihm der große Meister selbst.
Wer darauf aus ist, einem Schriftsteller auf die Spur zu kommen und ihn festzunageln oder ihn zur Erkennbarkeit zu zwingen, der sollte sich an die Bücher halten.
Genau das hat Inspektor Tondi nun vor.
Der Überläufer, 1952 geschrieben, 2016 veröffentlicht. Walter Proska, ein junger deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg, wechselt die Seiten und verliert sich dabei selbst.
Eine versprengte Wehrmachtstruppe, irgendwo, kein Ort, nur Mücken, Sümpfe, Partisanen. Man müsste fliehen, aber es gibt keinen Kommen. Zwei junge Männer reden über Sinn und Schuld. Ihre Geschichte wird zum Sinnbild des Krieges.
Wie er jeden mit reinzieht, wie keiner entkommt.
Ein Dilemma. Ich muss jemanden fragen, der es als Soldat erlebt hat, wie sich Krieg anfühlt.
Er fragt Kriegsveteran Wolf Grieges. Der Soldat versucht, seinem Einsatz in Afghanistan einen Sinn abzuringen.
Jeder von denen, deren hier gedacht wird, haben den Eid geleistet, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Das ist die Pflicht.
Das ist die Pflicht, die wir uns selbst auferlegen, das zu tun. Ja. Diesen Eid zu leisten und ihn dann auch zu leben, heißt doch, am Ende zu sagen, das Ganze ist wichtiger als ich selbst. Und das kriegt man dann nicht raus.
Deutschstunde, 1968 veröffentlicht. NS-Zeit, ein kleines Dorf an der Nordsee. Ein Künstler erhält ein Malverbot. Und daraus entsteht ein Kampf um das, was richtig ist.
Ein Vater, ein Sohn, ein Polizist, der tut, was befohlen ist, und ein Junge, der sieht, was das anrichtet. Pflicht, sagt der Vater. Und Ordnung, wie verlangt. Und er verrät einen Freund. Weil Befehle für ihn wichtiger sind als das eigene Gewissen.
Jetzt geht es also um Pflicht, Gewissen und Schuld.
Wie ist das für die neue Generation an Polizisten? Woher wissen sie, was richtig ist?
Drei Personen, dreimal männlich, die sollen wir einmal abholen. Wenn wir wirklich alle drei antreffen sollten, nehmt ihr die zwei Leute mit. Wir nehmen den einen mit. Und dann kriegen wir schon alles hin. Die drei Personen, die wir jetzt abholen, das sind alles Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz gewesen. Das ist in der Regel dann illegale Einreise. Für uns ist da eigentlich immer nur relevant, da sind die Personen gewalttätig, haben die gegebenenfalls Zugriff auf Waffen, hatten die beim letzten Mal Waffen dabei oder irgendwelche Messer oder so.
Was passiert, wenn der Auftrag mit dem eigenen Gewissen kollidiert? Antworten gibt das Doku-Drama 100 Jahre Siegfried Lenz. Was würdest du tun?
100 Jahre Siegfried Lenz, das Doku-Drama in der ARD-Mediathek abrufbar mit dir. Was war die besondere Herausforderung für dich, diesen Inspektor Tondi zu spielen?
Inspektor Tondi ist eine literarische Figur von Siegfried Lenz, die eine nur in einer Kurzgeschichte vorkommt. Das heißt, ich habe wesentlich mehr Fragen zu der Figur gehabt als Antworten. Und diese Figur stellt dann Fragen an real existierende Menschen in unserem Umfeld, die in einem ähnlichen Gewissenskonflikt zwischen ihrem eigenen Gewissen, ihrer Moral und der Pflicht, die sie als Job ausüben müssen, stehen. Und das war eine ganz schön, also Da habe ich ganz schön Respekt vor gehabt und das hat sich auch echt, das war echt intensiv, weil ich bin ja kein Journalist. Ich habe das, was du machst, mit Fragen stellen, das ist jetzt mir nicht in die Kinderwiege gelegt. Und ich wurde dann von Vera Weber und Benjamin Karlmeier, die das zusammen
Regie und Buch
gemacht haben, genau, wurde ich dann maximal unterstützt. Aber das waren wirklich krasse Begegnungen, die ich da hatte. Und ja, ich möchte es. Mit mir hat das ganz viel gemacht. Ich glaube, mit den Zuschauern kann das auch ganz viel machen. Es ist eine ganz tolle Dokumentation. Man kriegt wirklich einen tollen Eindruck davon, was sich Siegfried Lenz vielleicht gedacht haben mag.
Und am Karfreitag, Sternstunde der Mörder, ja, kommt noch dazu.
Das ist auch eine
morgen
tolle Serie.
Kommt Taucherin und Unterwasserfilmerin Christina Karliczek zu uns aufs rote Sofa. Geht auch um Buckelwale. Jetzt die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss. Jonas, danke.
Ja.